den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Am 6. Juni 1925 feierte Thomas Mann seinen 50. Geburtstag und kaum eine Zeitung, die etwas auf sich hielt, versäumte es, ihm aus diesem Anlass ein paar Elogen zu winden. Auch der Hamburger Anzeiger widmete ihm an diesem Datum gleich eine ganze Sonderseite, um noch 3 Tage später, am 9. Juni, noch einmal nachzulegen und den Jubilar selbst zu Wort kommen zu lassen, allerdings natürlich nicht in eigener Sache, sondern über die Figur sprechend, in der er sich in seinen späteren Jahren fraglos am liebsten gespiegelt hat, Goethe. Grundlage war ein Vortrag Manns in Wien, in dem es neben Goethe auch um Leo Tolstoi gegangen war und beider gebrochenes Verhältnis zu ihrer sie jeweils zu Nationaldichtern erhebenden Nation. Inwieweit Thomas Mann hier sich, wie so oft in Goethe, doch irgendwie auch selbst porträtierte, erfahren wir von Frank Riede.
Zur Erkenntnis Goethes von Thomas Mann. Thomas Mann hatte in Wien als Gast des Pen-Clubs in einem Vortrag »Natur und Nation« seine Gedankenreihen über Goethe und Tolstoi entwickelt. Wir geben aus dem Essay die in der neuen freien Presse erschienenen Abschnitte wieder, die der Betrachtung des goethischen Wesens gelten, die Redaktion. Wie viel Resignation muss über dem Lebensende des scheinbar Vollendeten und Beglückten gelegen haben? Sein Lebenswerk, obgleich fast übermenschlich, war doch durchaus Fragment geblieben. Es ist wenig gesagt, dass, Zitat, nicht alle Blütenträume reifen, Zitat Ende. Das Werk Wagners etwa oder Ibsens ist ungleich vollendeter, ausgeführter, geschlossener. Man kann sagen, dass sein Geist weit gewaltiger gewesen war als seine Natur, als seine formende Kraft und die ihm organisch verstattete Zeit. Und man versteht seine ungestüme Unsterblichkeits- und Erneuerungsforderung, die zu den großartig dämonischsten Äußerungen seines Wesens gehört. Die Natur sei verpflichtet, rief er, ihn neu zu beleiben, wenn dieser Leib seinen Geist nicht mehr tragen könne. Oder man sehe sein Liebesleben an, das man ebenfalls populärerweise als sonnig, als, Zitat, göttlich, glückhaft und verzichtlos, Zitat Ende, zu denken geneigt ist. Der Liebesreiche und Vielgeliebte hat gewiss viel genossen. Er hatte im Erotischen Anwandlungen und Perioden der Derbheit, wo er ein wenig Gartengott war, antikisch unbefangen und unsentimental, reinem Herzen das Gute gönnte und vorurteilslos ausschweifte. Seine Ehe, eine Mésalliance in gesellschaftlicher und geistiger Hinsicht, ging aus dieser Gesinnung hervor. Aber wo er liebte, so dass hohe Dichtung daraus wurde und nicht nur irgendein venezianisches Epigramm, worin er den Takt des Hexameters seinem Mädchen auf den Rücken fingert, wo es ernst war, endete der Roman regelmäßig mit Entsagung. Er hat weder Lotte, noch Friederike, noch Lilli, noch die Herzlieb, noch Marianne, noch endlich Ulrike, noch auch jemals Frau von Stein besessen. Er hat niemals unglücklich geliebt, es sei denn in dem grotesk erschütternden, großartig peinlichen Fall der kleinen Levezzo. Aber er hat um seiner Freiheit willen oder aus sittlichen Gründen in all diesen Fällen zu resignieren gehabt. Meistens floh er. Die Entsagung reicht tiefer, reicht höher. Was Maß, was Form ist an ihm, seine Gestalt, sein Standbild, wie es heute der Nation vor Augen steht, ist Werk der Entsagung. Wir reden nicht allgemein, nicht von dem Opfersinn, der Sinn aller Kunst ist, nicht von dem Kampf mit dem Chaos, dem Verzicht auf Freiheit, der schöpferischen Bescheidung, die das innere Wesen des Werkes ausmacht. Goethes Entsagungspathos, oder da es sich um Dauerndes, die Existenz durch Waltendes handelt, sein Entsagungsethos, ist persönlicherer Art, es ist Schicksal. Ist der Instinktbefehl seiner besonderen nationalen Sendung, die eine wesentlich sittigende Sendung war. Wie oder sollte dies Schicksal und diese Sendung, diese Bindung, Bedingung und Beschränkung, diese erzieherische Entsagungspflicht dennoch etwas weniger goethisch-persönliches sein als es uns und ihm erschien? Wäre sie die Schicksalsvorschrift, der eingeborene und bei schwerer geistiger Strafe unverbrüchliche Imperativ jedes geistigen Deutschtums, das irgendwie und in welchem Grade immer zu bildender Verantwortlichkeit zu erwachsen bestimmt ist? Wir sprachen von einem Gefühl der Bundesgenossenschaft, das Goethe offenbar augenblicksweise im Angesicht des Christentums berührt habe. Worin bestand diese Bundesgenossenschaft und worauf bezog sie sich? Goethe neigt sich vor der, Zitat, sittlichen Kultur, Zitat Ende des Christentums, das heißt vor seiner Humanität, seiner sittigend antibarbarischen Tendenz. Es war die seine und jene gelegentlichen Huldigungen entstammen ohne jeden Zweifel der Einsicht in die Verwandtschaft der Sendung des Christentums innerhalb der völkisch-germanischen Welt mit seiner eigenen. Hier, das ist darin, dass er seine Aufgabe, seine nationale Berufung als wesentlich zivilisatorisch begriff, liegt der tiefste und deutscheste Sinn seiner Entsagung. Wer zweifelt, dass in Goethe Möglichkeiten einer Größe lagen, wilder, üppiger, gefährlicher, natürlicher als die, die sein Selbstbändigungsinstinkt zu entfalten ihm gestattete und der das höchst pädagogische Bildwerk seiner Gestalt uns heute vor Augen steht? In seiner Iphigenie gewinnt die Idee der Humanität als Gegensatz der Barbarei das Gepräge der Zivilisation, nicht in dem polemischen und schon politischen Sinn, in dem man heute das Wort zu gebrauchen pflegt, sondern in dem der Zitat sittlichen Kultur Zitat Ende. Es war der Franzose Maurice Barré, der die Iphigenie ein zivilisierendes Werk genannt hat, das Zitat die Rechte der Gesellschaft gegen den Hochmut vertrete Zitat Ende. Die Äußerung trifft fast genau noch auf jenes andere Werk der Selbstzucht und Züchtigung, ja, der Kasteiung, den ob seiner Atmosphäre von Bildung, Hof und Zimperlichkeit gern verschmähten Tasso zu. Es sind Werke der Entsagung, Werke deutsch-erzieherischen Verzichtes auf die Avantagen des Barbarismus, die auch der voluptuöse Richard Wagner mit so ungeheurer Wirkung sich gönnte, und mit der gesetzmäßigen Straffolge, dass sein ethnisch-schwägerisches Werk täglich einer roheren Popularität verfällt und geistig heute nur noch von der Parteigängerschaft des Todes vertreten wird. Wir haben unsere Neigung schon eingestanden, aus der Frage des Formats eine Frage der Echtheit zu machen. Der größte deutsche Dichter wird auch der deutscheste gewesen sein. Das ist ein Zusammenhang noch engerer und notwendigerer Art, möchten wir sagen, als der kausale. Es ist wahrhaftig ein exaktes Futurum, bestätigt übrigens von zweifellos maßgeblicher Seite, nämlich dem Vater Jahn, der Goethe im Jahre 1810 motu proprio für den deutschesten Dichter erklärt hat, unbekümmert darum, dass Goethe sich gegen, Zitat, deutsche Bruderschaften, Zitat Ende, allzeit so ablehnend verhielt wie Tolstoi gegen die Slawischen. Ja, als es ihm 1818 beinahe gelungen war, sich in den Geruch der Vaterlandslosigkeit zu bringen, rief Farnhagen van Ense, Zitat, Goethe, kein deutscher Patriot? In seiner Brust war alle Freiheit Germaniens früh versammelt und wurde hier zu unser aller nie genug erkanntem Formen das Muster, das Beispiel, der Stamm unserer Bildung. In dem Schatten dieses Baumes wandeln wir alle. Fester und tiefer drangen nie Wurzeln in unseren vaterländischen Boden. Mächtiger und emsiger sogen nie Adern an seinem markigen Innern, Zitat Ende. Gute, kraftvolle und schöne Worte. Sie laufen auf die Wahrheit hinaus, dass in nationalen Dingen an dem Weinen und Sagen eines Mannes sehr wenig, am Sein, am Tun dagegen alles gelegen ist. Hat man den Götz, den Faust, den Meister, die Sprüche in Reimen und Hermann und Dorothea geschrieben, ein Gedicht, das Schlegel mit dem Beiwort vaterländisch ehrte, so kann man sich vielleicht kosmopolitische Unzuverlässigkeiten am Ende leisten, wie auch der große Schriftsteller der Russenerde sich den nationalchristlichen Pazifismus seiner Spätzeit leisten konnte. Man hat genug nationale Natur als dann, um dem Geist das Wort reden zu dürfen, ohne ins literaturhaft Wesenlose zu fallen. Und als Natur hat Goethe das Nationale immer empfunden, wie unter anderem die berühmten zu Eckermann gesprochenen Sätze lehren, Zitat, überhaupt ist es mit dem Nationalhass ein eigenes Ding, auf der untersten Stufe der Kultur werden sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht und man ein Glück oder Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß, und ich hatte mich darin lange befestigt, ehe ich mein 60. Lebensjahr erreicht hatte. Zitat Ende. Vergeistigung lautet der sentimentalische Imperativ der Lieblinge der Natur, wie derjenige der Geistessöhne Verleiblichung lautet. Mit mehr oder weniger Geschick, sagen wir, wird ihm gehorcht. Aber Tolstois Zitat Entnatürlichungsnotwehr Zitat Ende, obgleich nur spiritualisierte Wildheit, bleibt rührend und verehrungswürdig auch neben Goethes majestätischer Kultur. Worauf es ankommt, ist aber, dass nichts zu leicht falle. Mühelose Natur, das ist Rohheit. Müheloser Geist ist Wurzel und Wesenlosigkeit. Eine hohe Begegnung von Geist und Natur auf ihrem sehnsuchtsvollen Weg zueinander, das ist der Mensch.
Tagebuch von Thomas Mann im Juni 1949, da schreibt er: Meldung aus Weimar, dass ich dort den östlichen Goethepreis in Empfang nehmen werde. Und weiter schreibt er da: sehr zweifelhaft, ob ich dorthin gehen soll, Abneigung, es mit Amerika zu verderben.
Goethe und Mann, die gehören einfach zusammen. Dreamteam der deutschen Literatur. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.